Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Interaktion. Wir haben hier bereits schon Feedback aus dem Chat.
Joyce.de/live, das ist die Adresse dafür.
Musik. Talks.
Ihr verpisst euch jetzt mal schön vom Set.
Und geballte News-Updates.
Geil.
Ich hab keinen Bock, mit dir zu reden. Geh einfach.
What the fuck? Geil, oder?
Aber einschalten, mitmachen.
Joyce. Dein neuer Sender im Free TV. Hier läuft nichts ohne dich.
Ja, erstmal nochmal, hier ist Radio 1, das Medienmagazin, aber ich fasse mal eben gehörten Trailer zusammen. What the fuck? Einschalten, mitmachen, Joyce, dein neuer Sender im Free TV, hier läuft nichts ohne dich. Genau, eingeschaltet haben aber offenbar zu wenig, jetzt läuft's nicht mehr im Free TV. Der deutsche Ableger des Schweizer Jugendsenders hat Insolvenz anmelden müssen und setzt sein Programm nur noch im Internet fort. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg richtet in diesem Insolvenzfall die Konzentration auf die Netzneutralität. Warum? Gleich hier vom Direktor der MABB, Dr. Hans Hegemeyer. Außerdem dürfen jetzt nationale TV-Sender regionale Werbung schalten. Auch dazu kurze Information. Und dann gibt es in der letzten halben Stunde so ein paar Medienbuchempfehlungen. Bleiben Sie also dran, wenn es wieder heißt:
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Also bei den Ausspielwegen ist es so, dass wir klassisch über Satellit, also Astra, über die großen Kabelnetzbetreiber, auch über die kleinen, da sind wir noch nicht ganz bei allen durch, aber ich glaube die größten, da sind wir überall zu finden. Und natürlich im Netz, wir sind auch auf Satu, wir sind auf Joyce.de, wir bieten unseren Stream auch überall online an, es gibt auch Apps, wo wir gestreamt werden, wir wollen einfach eine möglichst große Reichweite haben.
Die möglichst große Reichweite hat sich jetzt als Fehlkalkulation offenbart, denn Joyce, das war eben Alexander Mazzara, einer der Gründer überhaupt von Joyce, einem Schweizer Jugendsender oder besser gesagt einem Sender, TV-Sender für Jugendliche mit Social-Media-Anbindung. Die hatten ja in Deutschland gestartet, am Postbahnhof in Berlin. Und nun offenbar sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Man hat die Notbremse gezogen und sendet im Internet nur noch weiter. Ein Fall, den auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg beschäftigt, auch zum Thema, habe ich schon gesagt, Netzneutralität. Was macht den Fall Joyce denn so spektakulär und auch so wichtig, habe ich den Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gefragt, Dr. Hans Hege.
Also ja nicht der erste Fall, dass jemand scheitert, was ihn durchaus wichtig macht, dass ein Ansatz, der ja was Neues ausprobiert, auf Schwierigkeiten gestoßen ist, die vielleicht unterschätzt worden sind, die aber durchaus der medienrechtlichen und medienpolitischen Betrachtung bedürfen, dass die Startbedingungen für solche Projekte auf den Rundfunkübertragungswegen eigentlich besser sein müssten, als sie im Fall Joyce waren. Das betrifft die Reichweitenmessung auf der anderen Seite, aber auch die Verbreitungskonditionen. Es kostet eben ziemlich viel, das über Kabel und Satellit zu verbreiten.
Kennen Sie da so Zahlen?
Also sind einige Millionen Euro, die da bezahlt werden müssen. Und was eben aus meiner Sicht problematisch ist, dass die Kleinen bezahlen müssen und die Großen für den Transport zwar auch bezahlen, aber mehr Geld zurückkriegen, dadurch, dass sie auch in HD verbreitet werden. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat es ja auch aufgrund seiner Attraktivität und Verhandlungsmacht erreicht, erstmal nichts zu zahlen die letzten 2 Jahre. Die kleinen Privaten können sich das nicht erlauben, sonst fliegen sie aus dem Kabel raus. Also das Problem der Reichweite besteht schon lange. Das war auch bei Digitalkanälen so, dass sie erst ausgewiesen worden sind, als Digitalfernsehen 5% hatte. Aber das muss man ja erstmal erreichen. Also insofern ist das System der Fernsehmessung schon sehr an den etablierten Interessen orientiert, berücksichtigt weniger den Newcomer. Und bei den Verbreitungskonditionen ist es eben auch so, dass die großen Fernsehfamilien sehr günstige Bedingungen durchgesetzt haben und die Kleinen die nicht haben. Da müsste aus meiner Sicht mehr Ausgleich sein, dass die Kleinen eben auch mehr Chancen haben, zu günstigen Bedingungen transportiert zu werden.
Aber wer sollte das ausgleichen? Welche Institution oder welches Gesetz soll sowas regeln?
Es gibt ja verschiedene Formen des Ausgleichs schon, auch im Urheberrecht. Also es ist auch nicht so, dass der am erfolgreichsten ist, alles abzahnt und die anderen nichts kriegen. Also gibt es auch einen kulturellen Auftrag. Ich denke, dass man zum Beispiel beim Lokalfernsehen durchaus darüber nachdenken muss, ob nicht von diesen HD-Entgelten ein Teil mal finanziert wird zur Unterstützung der Verbreitung von lokalen Fernsehveranstaltern. Die sind ja genauso betroffen wie Joyce. Also die zahlen noch für ihre Verbreitung und RTL zahlt letztlich nichts mehr im Endergebnis.
Aber dass Sie so weit gehen würden und sagen, das Rundfunkbeitragsgeld sollte auch zur Förderung des privaten Rundfunks eingesetzt werden, das würden Sie nicht vorschlagen, wie die Lokalfernsehveranstalter zum Beispiel ja gefordert haben, dass die Überschüsse durch die Umstellung auf das sogenannte Haushaltsmodell vielleicht dafür Verwendung finden könnten.
Also wir fördern ja als Medienanstalt Berlin-Brandenburg die Verbreitung über Satellit und Kabel. Also wir fördern die Verbreitung und das können wir inhalteneutral machen. Also ich hätte es für einen gefährlichen Weg, dass wir jetzt die journalistische Leistung von einzelnen Lokalveranstaltern bewerten und danach die Förderung. Das gibt ja in der Schweiz so ein Modell. Das fände ich, das praktisch auf eine Art öffentlich-rechtliche Institution hinausläuft. Das fände ich nicht gut, genauso wenig wie im Bereich der Presse. Aber man muss sich natürlich Gedanken über die Verbreitung machen, wie man die Verbreitung fördern kann. Das tun wir. Zum Glück haben wir dafür auch Rücklagen gebildet. Und das ist ja auch aus dem Rundfunkbeitrag. Aber diese Rücklagen sind irgendwann aufgebraucht und dann wird eine neue Entscheidung kommen müssen. Gibt es dafür einen gesetzlichen Auftrag? Das hat dann der Staatsvertragsgeber zu entscheiden.
Ist die Tatsache, dass Joyce als jugendorientiertes Vollprogramm Insolvenz anmelden musste, nicht vielleicht nachträglich auch eine Bestätigung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der ARD, kein lineares Fernsehprogramm zu gestatten, sondern ausschließlich nur im Netz zu veranstalten?
Ich glaube, dass man für viele Sachen beides noch braucht. Also das wird interessant sein, wie es nur im Netz geht. Und das sehen wir jetzt, Joyce wird es im Netz probieren. Und gerade die jugendliche Zielgruppe sieht ja immer mehr sagen wir, im Netz. Und dann stellen sie alle Fragen der Netzneutralität und solche, der Zugang im Netz, der ja ganz anders aussieht als auf den Rundfunkübertragungswegen. Aber Joyce hat darauf gesetzt, dass es auch den Kanal gibt, der dann verknüpft wird mit sozialen Medien und der Möglichkeit der Kommunikation mit den verschiedenen Nutzern. Also für mich ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch.
Sie stellen den Zusammenhang her zwischen der Joyce-Insolvenz und dem ausschließlichen Abstrahlen von Joyce im Netz und dem Schlagwort Netzneutralität. Da wäre ich ehrlich gesagt nicht so drauf gekommen. Wo sehen Sie da möglicherweise Berührungspunkt?
Es geht ja auch da um Verbreitungsbedingungen. Und wenn ich die vergleiche, dann ist ja ein gravierender Unterschied da. Also bei Rundfunkübertragungswegen müssen Sie, wenn Sie nicht einen eigenen Sender bei DVB-T betreiben, das ist der einzige, wo ich eine unmittelbare Verbindung vom Sender zum Empfänger habe, dann muss ich mit einem Kabelnetzbetreiber, Satellitenbetreiber einen Vertrag schließen. Ich bin also davon abhängig, dass dieser mich transportiert. Im Internet ist es anders. Also im Internet müssen Sie es in Internet stellen, einen Vertrag mit dem Provider machen, aber dann erreichen Sie alle, ohne dass es einen Gatekeeper gibt sozusagen, der die Endhaushalte dann betreut und dafür auch Geld nimmt. Und jetzt ist gerade die Bestrebung ja auch von Telekommunikationsunternehmen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und sozusagen Überholspuren einzurichten, die dann, sagen wir, in besonderer Qualität, also und das spielt bei Video ja eine besondere Rolle, dass es nicht ruckelt, in besonderer Qualität, sagen wir, Programme zu den Nutzern bringen. Da gibt es den Fall IPTV, der ist ziemlich unproblematisch, weil er praktisch dasselbe macht wie Kabel. Aber jetzt nehmen Sie mal Joyce. Wenn die jetzt verhandeln müssten mit, und wir haben ja nicht mehr so viele große Netzbetreiber, mit Telekom, Vodafone, KDG, wie sie zu ihren Haushalten kommen, dann ist es natürlich auch eine neue Frage, wie sind die Bedingungen? Meine Erfahrung im Kabelbereich ist eben diejenige, dass die Großen sich günstigere Bedingungen verschaffen. Zum Teil gar nichts bezahlen, weil die Kabelnetzbetreiber sie brauchen, dass aber ein Neuer, der kommt, dann Schwierigkeiten hat. Das war auch die Diskussion aus der Netzpolitik, dass das Internet deswegen eben so stark geworden ist, so dynamisch, auch so mit neuen Angeboten, weil eben nicht nur die Großen gekommen sind. Viele, die heute groß sind, haben ja auch klein angefangen und dass es diese Schlüsselposition eben nicht geben soll, also nicht das Internet nach dem Kabel entwickelt werden. Deswegen ist das Thema Netzneutralität für mich insbesondere auch ein Medienthema. Insbesondere dann, wenn eben die Inhalte über Medien dann verbreitet werden. Oder nehmen wir ein praktisches Beispiel. Bei der Deutschen Telekom kriegt man Spotify zur Vorzugskondition. Die werden auf die Volumengrenzen nicht angerechnet, was ja im Mobiltelefon auch relativ bald der Fall ist. Aber jetzt nehmen Sie mir Jugendkanal, also das Jugendangebot von ARD und ZDF, das im Internet kommt, auch mobil empfangbar werden sollte, es wird angerechnet. Ist es richtig? Aus meiner Sicht nein. Also denn es soll gleiche Bedingungen geben. Es muss durchaus so auch so sein, dass wer eben schnellere Geschwindigkeiten haben will und eine höhere Qualität, muss als Nutzer mehr bezahlen. Aber meine Position ist, der Nutzer soll es bezahlen und nicht der Kabelnetzbetreiber für ihn, dass die Telekom entscheidet, dass Spotify bevorzugt wird und eine andere Musikplattform vielleicht nicht. Das soll der Nutzer entscheiden. Aber es wird natürlich so sein, wer immer mehr nutzt, wird auch irgendwann mehr bezahlen müssen. Denn die Frage der Finanzierung der Netze müssen wir natürlich auch beantworten.
Noch ein anderer Fall ist interessant. Joyce verschwindet mit der Insolvenz, ist dann kein Fernsehen mehr im klassischen Sinne, braucht keine Lizenz und Sie müssen es auch nicht mehr beobachten?
Das ist nicht ganz richtig. Also wenn Joyce ein lineares Programm macht im Internet, was sagen wir hintereinander ausgestrahlt wird nach einem Sendeplan, dann ist es nach wie vor Rundfunk. Es gibt ja auch heute schon verschiedene Rundfunkanbieter, die nur im Internet senden. Oder wir hatten auch mal Tim, ist ja auch ein Fall, der insolvent gegangen ist, ein Schulensender, der auch in Berlin ist. Und die senden heute schon nur im Internet und bekommen dafür auch eine Lizenz.
Joyce bleibt weiterhin in Ihrem Blickfeld?
Also ist ein interessantes Angebot und sagen wir im Blickfeld, sagen wir jetzt, was die da programmlich machen, da sind wir nur dafür zuständig, wenn Grenzen überschritten werden und wir hatten kein einziges Beanstandungsverfahren gegenüber Joyce. Also ihr eigenes Geschäft müssen sie schon selber machen.
Und die Lizenz bleibt erhalten?
Die Lizenz bleibt erhalten, also denn die ist ja, sie können über Rundfunk das verbreiten und sagen wir, auf welchem Weg sie das machen, ist deren Sache.
Moin, Dr. Hans Hege, er ist der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Hey, I'm a sucker for your face. I'm a sucker for your
face. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ich habe es am Anfang gesagt, bundesweite Fernsehsender dürfen künftig im Kabel ihre Werbung regionalisieren. Das heißt, das einzelne Möbelhaus an der Ecke oder die Kfz-Werkstatt am Ort können dann zum Beispiel bei ProSieben regional begrenzte Werbung schalten. Technisch war das schon lange möglich im Kabel. Was erstmal interessant klingt und auch irgendwie logisch, wirft die Frage auf, warum war das bisher nicht möglich und warum gibt es jetzt bei den Medienwächtern der Republik Verwunderung? Denn ein erst wenige Tage altes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 17. Dezember hat dies praktisch erst möglich gemacht. Jemand, der sich verwundert öffentlich zeigte, ist der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, Dr. Jürgen Brautmeier. Ihn fragte ich vor der Sendung, warum denn bisher nationale Sender nicht regional werben durften überhaupt?
Weil die Medienanstalten, wie auch der Rundfunkstaatsvertrag aus unserer Sicht, davon ausgehen, dass eine bundesweite Zulassung für ein bundesweites Programm erteilt worden ist. Es handelt sich nicht um eine regionale oder landesweite Zulassung. Also die Zulassung ist genau der Punkt, um den es hier geht.
Aber man könnte doch sagen, Werbung ist nun mal regional. Und warum soll man den Kölner mit Berliner Werbung konfrontieren? Schalten wir das auseinander? Das Programm ist vielleicht bundesweit, aber Werbung kann doch ruhig regional sein. Wo ist da der logische Zusammenhang zwischen Werbung und Programm?
Also technisch und inhaltlich gebe ich Ihnen da recht. Aber Sie müssen sehen, wenn ich eine bundesweite Lizenz erteile für ein bundesweit verbreitetes Programm und dann habe ich daneben aber in den einzelnen Bundesländern oder in den Regionen auch regionale Lizenzen für regionale Programme oder lokale Lizenzen für lokale Programme, dass ich da, wenn ich das im Staatsvertrag, so wie es gegenwärtig geregelt ist, durchbreche, indem ich den, der bundesweit zugelassen ist, auch regional und lokal etwas machen darf, dann habe ich ein Systembruch, dann habe ich Dinge durcheinander gebracht, die vielleicht ja auch für die Finanzierung der regionalen oder lokalen Programme ein Problem darstellen können. Also der Gesetzgeber hat sich was dabei gedacht, dass er diese unterschiedlichen Ebenen bundesweit oder landesweit oder regional oder lokal in seinen Gesetzen und Staatsverträgen verankert hat.
Also kann man nicht mit der Logik kommen, dass ja in Österreich auch ProSieben ausgestrahlt wird und dort andere Werbung läuft als in Deutschland, um die Zuschauer dort nicht zu langweilen, sage ich mal.
Ja, gutes Beispiel. Also natürlich ist es so, dass der jeweilige Landesgesetzgeber oder in diesem Fall Österreich für ihre Region das so festlegen können. Wenn es bei Ihnen kein Problem ist, dann ist es gut, dann kann der Gesetzgeber das machen. Wir sagen bloß als Landesmedienanstalt, bisher haben wir es und in unserer Verwaltungspraxis auch immer bestätigt gefunden, dass es im Staatsvertrag so geregelt ist, dass was landesweit zugelassen ist, Landessache ist, was aber bundesweit zugelassen ist, bundesweit dann auch sein muss. Und da, und das ist der eigentliche Kern an dem Leipziger Richterspruch, darf es keinen Unterschied geben zwischen dem normalen Programm, dem redaktionellen Programm, sage ich jetzt mal, und der Werbung. Für uns ist Werbung auch Programm, Bestandteil des Programms. Und wenn ich das auseinanderdividiere, habe ich ein Problem.
Worin liegt das Problem genau? Ist das eher, dass Sie befürchten, dass möglicherweise lokale TV-Sender jetzt keine Werbung mehr verkaufen?
Also das befürchten andere, das muss nicht unbedingt unsere Furcht sein, das befürchten natürlich die Lokalsender. Aber unsere Sache muss sein, dass wir, wenn wir eine einheitliche Zulassung haben, auch die Aufsicht, auch die Regulierung der Werbung, die wir als Bestandteil des Programms sehen, einheitlich geregelt haben wollen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit der Kontrollseite kommen, aber wie stellen Sie sich vor, wie man das dann in einem bundesweiten Programm in Zukunft dann noch kontrolliert? Wir haben ja auch eine Aufsicht über die Werbung.
Ja, aber Sie haben ja auch mehrere Landesmedienanstalten, die regional wirken. Sie, sage ich mal, geben die Generallizenz und Ihr Kollege Dr. Hege in Berlin kontrolliert dann, ob die Werbung passt.
Theoretisch geht das, natürlich. Aber wie gesagt, nochmal zurück. Wir sind der Meinung, dass Werbung und Programm eine Einheit sind im Sinne der Lizenz, im Sinne der Zulassung und dass man das nicht auseinanderdividieren kann. Darüber habe ich mich verwundert gezeigt, weil es, wie gesagt, unserem Verfassungsverständnis und unserer Verwaltungspraxis widerspricht.
Nun gibt es aber diese dann doch ja höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, die ist ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht anfechtbar.
Das ist richtig. Deswegen habe ich auch in meiner Stellungnahme gesagt, wenn in der Tat hier eine Lücke im Staatsvertrag ist oder eine fehlende Regelung, so sagt es ja das Bundesverwaltungsgericht, hier steht nichts von einem Verbot für regionale Werbung, dann ist der Staatsvertragsgeber, sprich die Bundesländer, sind dann aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie dieses jetzt so akzeptieren oder ob sie eine Lücke schließen wollen, dass sie nämlich sagen, nein, wir wollen das nicht, dass es regionalisierte Werbung im bundesweiten Programm gibt. Und bisher war die Haltung der Bundesländer ganz eindeutig, das haben sie auch in das Verfahren in Leipzig eingebracht, dass sie an dieser Stelle keine regionalisierte Werbung wollen und dass sie dann da auch den Rundfunkstaatsvertrag novellieren wollen. Also das muss man dabei sehen. Auch der politische Wille auf Ebene des Rundfunkstaatsvertrags oder der Staatsvertragsgeber ist so, dass an dieser Stelle eventuell dann nachreguliert werden muss.
Das kann, wie wir wissen, lange dauern. Wie lange wird also dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Bestand haben?
Also da wage ich keine Prognose. Ich bin kein Prophet, im Gegenteil, ich bin Historiker. Also die Frage ist, ob die Länder jetzt schnell handeln können, ob sie schnell an einen neuen Rundfunkstaatsvertrag herangehen. Sie wissen, da gibt es ja schon seit längerem Bestrebungen. Hier ging es vielleicht darum, vor der großen oder größeren Novellierung des Staatsvertrages schon etwas zu tun. Da bin ich überfragt. Das müssen wir auch abwarten. Wir als Medienanstalten können es hinterher nur ausführen, aber wir wissen nicht, wie schnell die Politik jetzt handelt.
Das heißt, es wird jetzt eine interessante Übergangsphase geben, wo man dann auch sehen kann, ob es Verwerfungen gibt, am praktischen Beispiel. Ich bedanke mich erstmal bei Dr. Jürgen Brautmeier. Er ist der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und zudem Direktor der Landesanstalt für Medien in NRW. Vielen Dank und ja, Ihnen einen schönen Jahreswechsel dann.
Ich danke Ihnen und wünsche das Gleiche. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Vera Linz, sie hat mir Bücher mitgebracht. Das ist schon so Tradition seit, ich weiß gar nicht, gefühlt 17 Jahren. Gibt es vor der Weihnachtsbescherung auch mal so eine kleine Empfehlung von uns hier? Weihnachten ist ja immer doch die Zeit, wo man vielleicht etwas Ruhe findet, wenn man nicht gerade die neuen Ausstrahlungen der Haselnüsse für Aschenbrödel sich angucken will, die ja immer wieder traditionsgemäß am Weihnachtsabend durch die dritten Programme gereicht werden. Vera, du hast uns zwei Bücher mitgebracht für den Gabentisch, die in diesem Jahr erschienen sind. Das erste heißt Data Love von Roberto Simanowski. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja, das ist auch ein Deutscher. Er ist Medienwissenschaftler an der Universität Hongkong. Es geht auch hier um eine Internet-Dystopie wie bei so vielen Büchern, die zu diesem Thema Digitalisierung erschienen sind. Auch Simanowski beklagt, dass die Gefahr, die von der allgegenwärtigen Überwachung ausgeht, unterschätzt wird. Hat auch wie die meisten kein Rezept, was man tun kann. Aber ich finde, das Buch lohnt sich trotzdem. Ist ein kleines Buch, 189 Seiten, weil er halt nochmal eine andere Perspektive in die Debatte einbringt und sagt, diese ganze Überwachungsdebatte, die greift viel zu kurz.
Warum? Weswegen? Was wird dabei übersehen?
Naja, er sagt, dass die aktuellen Diskussionen halt an den kulturellen Wurzeln nicht ansetzen, die Überwachung erstmal erlauben. Und für ihn ist diese ganze Geheimdienstaffäre Teil eines größeren Problems. Die Gesellschaft meint, er hätte sich längst mit den Geheimdiensten versöhnt. Und das sieht er daran, dass ein Großteil der Bevölkerung seit langem mit dem, wie er es sagt, Kontroll- und Überwachungssystem der digitalen Medien kooperiert. Und er beobachtet eine radikale Digitalisierung, sagt, wir sind von der Ideologie des Datenkonsums getrieben, Daten zu sammeln, darum also auch der Titel Data Love, sei zur Obsession geworden und das muss man kritisch hinterfragen.
Data Love, also Data Love. Eigentlich wäre dann der richtige Titel wahrscheinlich Data Obsession oder so.
Ja.
aber wie beschreibt er diese Datenliebe?
Naja, er schlüpft so in die Rolle eines fiktiven Berichterstatters aus der Zukunft und beschreibt, was er also sieht, was heute da passiert. Zum Beispiel die Bürgerbewegung des Self-Trackings, die sich permanent selbst vermisst. Ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst, Jörg. Nein, ich auch nicht.
Also das heißt, jetzt muss ich ein bisschen korrigieren. Ich vermesse mich schon seit meine Eltern angefangen haben, meine Körpergröße mit Bleistift an die Tür zu malen.
Na gut, aber du gibst jetzt nicht über deine Schritt-, Puls- oder Schlaftracker deine Daten an die Community weiter, um dich dann zu vergleichen mit denen oder so, machst du nicht.
Nein.
Machen aber viele und er nennt es so ein Full-Take an Daten, die da gesammelt werden, vergleichbar mit dem, was die Geheimdienste eben versuchen. Und das ist für ihn schon mal so ein Paradigmenwechsel, dass man eben sich nach außen kehrt. Dann beschreibt er auch, was ich sehr interessant war, wie die Politik versucht, sich die Daten zunutze zu machen. Also es gab zum Beispiel am 28. Juni einen wirklich beachtenswerten Bundestagsbeschluss. Der wurde während des Halbfinales in der WM, als Deutschland gespielt hat, gefällt, wo also niemand in den Bundestag guckt, sondern eher Fußball. Und zwar hat man dann ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Politik Bürgerdaten an die Industrie verkaufen darf. Das wurde dann eben später wieder zurückgenommen. Also das ist für ihn auch so ein Szenario, dass also Staat und Wirtschaft da kooperieren. Und er bringt also viele Beispiele, die ihm sehr unheimlich sind und sagt, das ist die Unterwerfung der Gesellschaft unter die Logik der Technik.
Wie muss denn nun nach seiner Ansicht die Debatte dann geführt werden?
Naja, er fragt sich, was diese übergroße Liebe zu Daten über das Selbstbild unserer Gesellschaft aussagt. Und er sagt, wenn überhaupt was passieren kann, dann müssen wir genau darüber einen Diskurs führen, nämlich über dieses Selbstbild, was wir mit uns tragen. Das ist ja was, das ist nicht neu. Also seit Jahrhunderten wird schon darüber diskutiert, wie wir mit Technik umgehen. Das beschreibt er auch sehr schön, diese kulturhistorische Geschichte. Das legt er sehr gut dar. Und er markiert eben, wo wir heute stehen und fragt, wird Big Data nach dem Ende aller Sozialutopien zur neuen Legitimationserzählung werden? Die dann eigentlich auch gar keine mehr ist, weil sie ja geschichtslos ist. Denn die Daten, die da gesammelt werden, die gelten als das Nonplusultra. Ist Big Data die konsequente Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft? Solche Fragen stellte er und da meinte er, das müssen wir diskutieren. Übernehmen jetzt die Sozialingenieure sozusagen die gesellschaftliche Erzählung. Lassen wir uns das aus der Hand nehmen oder sollten wir das stoppen?
Hast du noch mal kurz die Daten, die ich gleich twittern werde?
Ja, die habe ich. Roberto Simanowski, Data Love, erschienen bei Mattes und Seitz 2014, in diesem Jahr 189 Seiten, 14,80 €. Und eine kleine Anmerkung will ich noch machen. Ich habe gestern auf Turi gelesen, dass der Zukunftsforscher Matthias Hawks glaubt, dass es bald als asozial und charakterschwach gilt, wenn man dauernd auf sein Smartphone starrt und dass das vielleicht in ein paar Jahren genauso verpönt sein wird wie heute das Rauchen. Und ja, vielleicht kann diese Debatte über die Data Love ja dazu führen.
Also nochmal Data Love, Roberto Simanowski. Das zweite Buch kommt, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jaron Lanier.
Ja.
Der in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Er gilt als einer der Pioniere des Internets, hat das Internet sozusagen auch mit aufgebaut. Ihm wird die Erfindung des Begriffs virtuelle Realität zugeschrieben. Er ist quasi in Silicon Valley zu Hause, kann man sagen. Und seit einiger Zeit mahnt er, dass sich unser Umgang mit dem Netz komplett ändern muss. Die Totalüberwachung und Ausbeutung der Massen durch Netzgiganten können wir nur entgegenwirken, indem wir unsere Kostenlos-Mentalität ablegen. Wem gehört die Zukunft, heißt sein Buch, das in diesem Jahr auch in Deutsch erschienen ist. Wie lautet seine Analyse?
Ja, die Analyse ist erstmal, dass es also ziemlich ungerecht zugeht in der digitalen Informationsökonomie. Das stört ihn. Er sagt, mit Hilfe wachsender Datenmengen, Big Data und entsprechender Rechenprogramme würden einige wenige Unternehmen und Institutionen die Menschen entrechten. Diese Gier nach Informationen führe zu einer Überwachungsökonomie, einmal durch die Unternehmen, aber auch durch die Geheimdienste. Und das zweite ist, die Kluft, die da entsteht zwischen den wenigen Profiteuren und den Massen an Datenzulieferern, die wir alle sind, führe zu einer Entwertung der menschlichen Arbeit, weil vieles, was früher von Menschen gemacht wurde, heute kostenlos im Netz zu haben ist. Arbeitsplätze gingen da verloren und für ihn ist das klar, wenn es so weitergeht, wird die Mittelschicht zerstört und es führt zum wirtschaftlichen Niedergang.
Nun ist es gut, das zu beschreiben, aber gibt es auch eine Lösung von ihm?
Ja, er will eine humanistische Informationsökonomie schaffen, in der der Mensch wirklich sichtbar wird und im Mittelpunkt steht. Also wenn Google Daten aggregiert und daraus Services schaffen kann, dann kommen eben die Menschen, die eigentlich diese Daten produzieren, gar nicht drin vor. Und er sagt, also wir müssen dafür entlohnt werden, dass wir unsere Daten an die großen Unternehmen geben.
Wie soll das praktisch funktionieren? Also damit dann die Netzgiganten schwächen?
Naja, es geht ihm eigentlich nicht vordergründig um die Schwächung der Netzgiganten. Es geht um die Stärkung der Gesellschaft insgesamt. Man muss beide Seiten mit in Betracht ziehen, meint er. Denn er hat die Dystopie vor Augen, dass die Wirtschaft nur noch von Maschine und künstlicher Intelligenz betrieben wird und der Mensch dann nur noch ein Anhängsel ist. Und weil jede menschliche Aktivität im Grunde nur noch ineffektiv ist und die Autonomie der Maschinen bedroht. Ja, und er hat sich überlegt, man könne mit einem Micropayment-System alle entlohnen, die eben etwas beisteuern an diesen digitalen Diensten und damit könne man die Balance wiederherstellen. Und auch ganz interessant, es wäre auch ein Gegenmittel gegen staatliche Überwachung. Hören wir ihn mal. Er sagt, es ist zum ersten Mal, dass Regierungen ohne finanziellen Aufwand Macht ausüben können, weil sie Daten umsonst erhalten. Und wenn jetzt eine Regierung dafür bezahlen müsste, dass sie von jemandem Daten erhebt, müsste sie anfangen, auf ihr Budget zu achten. Und das Sammeln von Informationen kostenpflichtig zu machen, ist ein Weg, die Macht von Unternehmen und Regierungen zu beschränken.
Da er nicht nur ein Kenner ist des Metiers, sondern ja auch das Buch geschrieben hat, sicherlich nicht, um seinesgleichen zu informieren, kann er es denn auch Normalbürgern erklären?
Ja, er macht das schon verständlich und nachvollziehbar. Man muss schon ein bisschen Geduld mitbringen. Es ist ein dickes Buch. Seine Beweisführung liest sich streckenweise wie ein bisschen so ein Wirtschaftsfachbuch. Es gibt auch längere Theorieabhandlungen. Viele berechtigte Argumente sind auch bekannt, zum Beispiel von Jewgeni Morozov. Aber man merkt durch diese Erklärung, dass es nicht irgendeine Schnapsidee ist, die er sich da überlegt hat, sondern dass es wirklich auch, dass er da ein bisschen drüber nachgedacht hatte.
Nun gibt es ja den, ich will nicht sagen, dass es ein Trend ist, aber ehemalige Befürworter des Internets, wie zum Beispiel Sascha Lobo, zeigen sich enttäuscht, sagen, das Netz ist kaputt. Was überwiegt bei ihm, beim Autor, bei Lanier, Entsetzen über die Zustände oder sowas wie Kampfesmut?
Ich würde sagen Kampfesmut, auch wenn er selbst einräumt, dass viele seiner ursprünglichen Träume enttäuscht worden sind. Er dachte ja, dass diese digitalen Netzwerke gerade alte Machtverhältnisse aufbrechen und, wie er schreibt, eine neue Wendung ins alte Spiel bringen, wo niemand jemanden dominieren kann. Also er ist mutig, dass man das irgendwie noch wieder hinbiegen kann. Er kann die Umsetzung seiner Idee erstmal nur vage erklären, aber er ist ja auch in Berkeley und dort lässt er an Praxismodellen erforschen, wie das alles funktionieren kann. Und er ist ja auch nicht, wie wir wissen, auch nicht der Einzige, der das fordert. Yvonne Hofstetter zum Beispiel mit ihrem Buch Sie wissen alles hat ähnliche Forderungen gestellt, haben wir hier vorgestellt in dieser Sendung. Und vielleicht noch ein Ton von ihm, was er seinen Kritikern entgegnet.
There's this orthodoxy now around open software.
Er sagt, freie Software, eine offene Kultur, all das wird sehr orthodox betrachtet. Und diese Strenggläubigkeit ist so stark, dass die Menschen blind dafür sind, wenn etwas nicht funktioniert. Und solange die Leute sich nicht von ihrem Dogma befreien, sind sie nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen und Dinge zu verändern. Also man muss bezahlen, sagt er.
Auch hier nochmal die Angaben, Vera.
Genau, Jean Lanier, wem gehört die Zukunft? Bei Hoffmann und Campe erschienen in diesem Jahr 480 Seiten, 24,99 €. Aus dem Amerikanischen muss man auch dazu sagen, von Dagmar Mallet und Heike Schlatterer. Und noch ein kleiner Ausblick ins neue Jahr. Es kommt schon im Frühjahr, im März, ein neues Buch von ihm hier auf den deutschen Markt, Wenn Träume erwachsen werden, ein Blick auf das digitale Zeitalter. Und mal sehen, ob er da seine Ideen weiterentwickeln kann.
Danke, Vera. Jetzt gleich ein Buch, das nicht so dramatisch ist, was nicht so viel Gedankenarbeit abverlangt. Dazu gleich mehr nach dieser Musik. Und wir twittern nochmal die Angaben von dem Buch eben.
Sorry,
Das nächste Buch ist ein Buch. Vera, da hatten wir eigentlich auch schon mal die Idee dazu. Also wir wollen uns jetzt nicht als die eigentlichen Schöpfer dieses Buches outen, aber es ist ein naheliegendes Buch, weil wenn man Fernsehen guckt, dann kriegt man mit, da sind lauter Showgrößen unterwegs, die haben alle eins gemeinsam.
Ja, nicht nur die Showgrößen, auch im Management beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann man feststellen, dass überraschend viele Katholiken unterwegs sind. Ist einfach so.
Ja, wahrscheinlich weil...
Ja, weil.
Das Medium, Radio, Fernsehen, sowas ist vielleicht wie Öffentlichkeit herstellen und viele Gemeinsamkeiten hat mit dem, was vielleicht die Botschaft Gottes genannt wird, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist einem noch was ganz besonders aufgefallen, dem ehemaligen Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens, Markus Schächter, der in einer katholisch geprägten Region das Fernsehen leitete, nämlich in Rheinland-Pfalz in Mainz. Und er hat festgestellt, dass auffällig viele, die im Showbusiness tätig sind, Messdiener sind. Und deswegen hat er auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Messdiener. Und ich fragte ihn, wann ihm denn dieser ganze Zusammenhang bewusst geworden ist.
Den Zusammenhang habe ich nicht hergestellt, sondern der hat sich ergeben. Es ist die Empirie, die schiere Erfahrung, dass immer mehr derjenigen, die am Samstagabend oder zur Primetime als Showstars bei uns moderiert haben, irgendwann auch so im Gespräch, in einem Halbsatz gesagt haben, ich war auch Messdiener. Das war auffällig, weil es eine auffällig große Zahl war. Mehr als die Hälfte derer, die bei uns, also die wichtigen Funktionen des Entertainment-Chefs übernommen hatten, waren in dieser Weise befangen. Und ich sag mal, das war eine Auffälligkeit. Irgendwann kamen wir ins Gespräch. Irgendwann sagte ich glaube aber nicht, dass ihr auch öffentlich dazu steht. Es war das Gegenteil. Irgendjemand kam und sagte, wir stehen alle dazu, mach ein Buch. Und so habe ich eine Sammlung gemacht von 14 Leuten, die vielleicht auch getrieben von dem Franziskus-Effekt, also von der Vorstellung, da gibt es jetzt einen Chef einer Firma in Rom, wo man lieber jetzt dazu gehört als früher. Die sagten, ja, wir sind bereit, stell uns Fragen.
Nun kann es ja passieren, dass gerade in der Region Berlin-Brandenburg man nicht so ganz genau weiß, was ein Messdiener zu tun hat, weil die Gegend sehr protestantisch ist und atheistisch geprägt. Wie muss man sich das vorstellen? Wann wird man Messdiener? Warum wird man Messdiener? Und was hat er zu tun?
Also man wird in der Regel mit 8 Jahren nach der Erstkommunion, wie das in der katholischen Kirche heißt, Messdiener. Dann, wenn man will, wenn man bereit ist, auch morgens früh aufzustehen oder wie in der Karwoche fast jeden Tag dem Priester am Altar zur Verfügung steht für all die Dienste, die man dort den Kindern zutraut, nämlich zu assistieren, Wein und Wasser zum Altar zu bringen, die Glocke zu läuten oder die Lesung zu lesen mit den zum Teil schwierigen alttestamentarischen Begriffen und Worten und Orten, die durchaus eine Anstrengung bedürfen. Und das ist der klassische Messdiener. Davon gibt es ca. 500.000 in Deutschland. Und seit 20 Jahren dürfen auch Mädchen das Amt übernehmen. Bei mir in dieser Sammlung der Showstars ist nur eine Frau dabei, Anne Will. Das hängt damit zusammen, dass die Zeit als Mädchen jetzt an den Altar kam, lange umstritten war und dass es lange gedauert hat, bis junge Frauen die gleichen Dienste machen durften wie junge Männer.
Nun wird auch jeder, der nicht in der Showbranche tätig ist, feststellen, es gibt eine gewisse Theatralität im Alltag der Kirchen, überhaupt der Kirchen, also Rituale, es gibt Dramaturgien, es gibt dann auch sogar so etwas wie Bertolt Brecht, der genau das einbaut in ein Theaterstück, nämlich Galileo Galilei, die Ankleideszene des Papstes, um zu zeigen, wie hier ein Mensch von einem Menschen zum Amtsträger wird, indem er immer mehr von seinem Kostüm, sage ich jetzt mal, von seiner Amtstracht anlegt. Also man beobachtet auch als ganz normaler Mensch, der auch eine Kirche betritt, dass es eine andere Atmosphäre ist, wenn man solch ein Gebäude betritt, ähnlich wie ein Theater. Da ist man auch gedämpfter, da ist man erwartungsfroher gestimmt. Da sieht man dann auch nicht die Realität, sondern eine Inszenierung. Ein Gottesdienst ist eine Inszenierung, genauso wie eine Theaterveranstaltung. Aber was macht das mit einem Menschen, der Messdiener ist und dann in den Showbereich wechselt? Ist das tatsächlich sowas wie eine Berufsausbildung?
Ganz bestimmt nicht. Also es gibt nicht den kausalen Zusammenhang zwischen der Kindheit mit 8 Jahren und der Tätigkeit später, wo es ja einer extremen Qualifikation, einen Ausscheidungswettbewerb mit 1000 anderen Wettbewerbern gab. Aber diese Inszenierungsqualität, diese dramaturgische Ersterfahrung ist möglicherweise nach einem ersten gelungenen Auftritt ein Hinweis, ich kann sowas. Von Harald Schmidt, der auch gerne dann Brecht zitiert, gibt es den Hinweis, das ist die erste Erfahrung mit Theatralik. Und wenn man den Messdienern, wie sie dann alle aufgetreten sind, den ehemaligen Messdienern genau zuguckt, dann bewegen sie sich so, wie sie sich früher am Altar bewegt haben, verneigen sich vor dem Publikum und sie sprechen auch ein bisschen so, wie sie beim Lektordienst, wenn sie die Lesung vorgetragen haben, gesprochen haben.
Wie haben Sie Ihre Protagonisten gefunden? Harald Schmidt ist nicht dabei.
Also es gibt einen sehr offensiven Westiner, das ist Thomas Gottschalk, der natürlich auch immer wieder mit anderen ins Gespräch kommt, der im Übrigen perfekt noch die lateinischen Responsorien aus seiner Zeit drauf hat und ich behaupte fast jeden zweiten Priester auch in den Sack steckt mit dem Wissen darüber, wie was genau zu funktionieren hat. Es kamen immer mehr und mehr im Umfeld auch von Thomas Gottschalk Leute, die gesagt haben, war ich auch. Und es war so, dass mehr als die Hälfte derer, die in den letzten 20 Jahren die tolle Rolle eines Moderators, eines Showstars am Samstagabend übernommen haben, aus dieser Zeit kommen. Insoweit war es eine Auffälligkeit, eine Merkwürdigkeit. Hier das gleißende Licht mit den Millionen Zuschauern, der rote Teppich dort, die etwas verschwurbelte, kleine Gemeinschaft von jungen Menschen mit geheimnisvollen Wissen um religiöse Zeremonien, dem nachzugehen und gleichzeitig festzustellen, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen beiden, aber es gibt Hinweise, dass das eine und das andere vielleicht die Schritte dorthin motiviert, beschleunigt, intensiviert hat.
Harald Schmidt ist nicht Messdiener gewesen, deswegen ist er nicht in Ihrem Buch, aber alle anderen hatten also diese Erfahrung. Inwieweit waren die selber überrascht, ob das einen prägt oder nicht? Also es gibt ja in Ihrem Buch die unterschiedliche Interpretation des Vorlebens, sage ich mal. Der eine lehnt das ab, der andere nicht.
Also es gibt bei den meisten der Hinweis darauf, dass das der erste Auftritt war, auf den man gern zurückschaut, weil er in der Regel gelungen war. Man stand vor 800 Menschen in einem vollen Gotteshaus und konnte eine Lesung fehlerfrei lesen mit all den schwierigen alttestamentarischen Namen und Orden. Und irgendwas hat man da schon auch in sich gespürt. Das ist was, was mir Freude macht. Darauf rekurrieren die meisten. Andere sagen, Quatsch, das hat nichts miteinander zu tun. Günther Jauch sagt, das ist schierer Zufall, dass es so viele gibt. Aber Zufall ist ja auch eine Situation, wo man sagt, da macht der eine was draus und der andere nicht.
Dann ist Ihr Buch unfreiwillig dann so etwas geworden wie eine Sammlung von Biografien unter dem Filter eines möglichen Zusammenhangs, nämlich einer religiös geprägten Kindheit, die eben sehr stark in der Öffentlichkeit stand.
So ist es in der Tat und dem Phänomen bin ich auch in den Gesprächen sehr nachgegangen. Es gab ja in den 70er, 80er Jahren bei uns die Deutungshoheit über kindliches Erleben, etwa nach Tilman Moser, dem Psychoanalytiker, der den Spruch kirchliche Kindheit ist kindliches Unglück so geprägt hat im Sinne von Vorsicht bei kirchlicher Sozialisation. Hier gibt es jetzt so Leute wie Thomas Gottschalk, die sagen, diese Form von behütetem Aufwachsen in einem religiösen Umfeld gab mir ein starkes Selbst, gab mir eine Selbstverständlichkeit, dass ich, so wie ich bin, auch gewünscht bin. Und diese Auseinandersetzung, was bedeutet kirchliche Kindheit in deinem Leben, deinem ganz speziellen Leben, war eine sehr häufig gestellte Frage an diese doch sehr selbstbewussten Leute. Und zu meiner Verwunderung wird mit einem respektvollen Reagieren auf diese Zeit eingegangen, bis hin allerdings auch zur klaren Vorstellung. Irgendwann habe ich den Schritt vollzogen, bin sehr früh aus der Kirche ausgetreten. Jürgen von der Liebe sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.
Wir müssen aber dennoch mal bei diesem Phänomen bleiben, dass gerade das ZDF in einer Gegend den Hauptsitz hat, nämlich auf dem Lerchenberg in Rheinland-Pfalz, wo es meines Wissens noch nicht gelungen ist, als Atheist oder Protestant Intendant zu werden. Inwieweit spielt denn tatsächlich diese kirchliche Vorprägung in einer Region auch bei der Auswahl von Menschen eine Rolle? Ist das so etwas wie ein... Ja, ein Lebensgefühl, was sich da speichern lässt in einem in Form von Biografie, was dazu führt, dass man vielleicht besser als andere ausgleichend sein kann zwischen verschiedenen Interessen. Dass man von Ihrem Vorgänger redet man ja auch im Prinzip so, dass er das perfekt beherrscht hat, im Fernsehrat zum Beispiel die Freundeskreise gut auszutarieren. Ist das eine Möglichkeit, dass man auch als Moderator ja moderat sein muss, auch wenn man eine Show moderiert, dass man eben nicht zuspitzt, dass man nicht provoziert, dass man auf Menschen zugeht, Menschen praktisch nicht nur sieht, sondern auch fühlt? Steckt das vielleicht in diesem Glauben auch drin?
Von dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden des ZDF, von Johannes Rau, stammt der berühmte Satz: Liebe versöhnen statt spalten. Es ist zunächst mal nicht richtig, dass alle Intendanten katholisch waren. Herr von Haase, der jetzt auf seinen 100. Geburtstag zuläuft, war kein Katholik, aber es ist wahr, dass in diesem Umfeld des Rheins vielleicht eine kirchlich geprägte Sozialisation schon das ein oder andere im Charakter des ein oder anderen mitgebracht hat. Aber da einen Zusammenhang herzustellen zwischen Leitungsfunktion und Sozialisation als Kind, weiß ich nicht. Meine These ist die, dass es unendlich viele, die es geschafft haben, auf den roten Teppich der Primetime, der Show zu kommen, in ihrer eigenen Vita sagen: Ja, ich war katholisch engagiert. Das ist für ein Land, das gar nicht in der Mehrheit katholisch ist, und für einen Job, der entfernter nicht sein kann als das, was hier den Unterschied darstellt zwischen Messdiener und Show, zwischen rotem Teppich und der verschworenen Gemeinschaft von Leuten, von jungen Menschen mit einem Geheimwissen über religiöse Zeremonien, wo dieser Unterschied nicht größer sein kann, ist etwas Besonderes, dem ich nachgegangen bin. Ich glaube nicht, dass es eine haltbare These gibt zwischen dem kausalen Zusammenhang des einen mit dem anderen.
Aber weil Sie ja auch Medienethik lehren, jetzt gibt es vielleicht dennoch etwas, was Katholiken in der Öffentlichkeit besonders auszeichnet, vielleicht dann doch dieses Versöhnerische, dieses Moderierende. Ist das zu beobachten, auch zum Beispiel bei Günther Jauch, dem man ja vorwirft, dass er eine zu sanfte Talkshow macht zum Beispiel?
Also noch einmal, es war der Protestant Johannes Rau, der hier von Versöhnung als dem christlichen Imperativ gesprochen hat, statt Spalten. Also das ist sicher keine journalistische Maxime, aber eine Verhaltensweise. Ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Prägung aus der Konfession kommt. Was ich mir als Prägung vorstellen kann, von denen, die ich beschrieben habe, und das ist meine sichere Überzeugung, auch eine Aussage dieser Leute, von denen geht keiner, sag mal, in den Dschungel und geht keiner in irgendwelche B-Promi-Veranstaltungen, wo es darum geht, irgendwo mit der Popularität zu werben. Und die meisten haben einen Unterhaltungsbegriff, der unterhält nicht zu Lasten von Menschen, die davor geführt werden, zugunsten des Publikums. Dieser Unterhaltungsbegriff ist für alle 14 der prägende. Und er ist, wenn Sie wollen, auch von einer gewissen Haltung geprägt. Wir wollen niemand schaden. Wir werden versuchen, auch in dem, was vielleicht am weltlichsten, am profansten, am kompetitivsten in der Medienwelt stattfindet, wollen wir Haltung bewahren.
Zum Abschluss würde ich Sie bitten, obwohl das verständlicherweise nicht Ihr Wunsch sein wird, aber dennoch eine Episode vielleicht herauszuheben aus den 14 verschiedenen Biografien, wo Sie selbst sagen: Da war ich überrascht. Und würde mich freuen, wenn der Leser, der Geneigte, auch diese kleine Anekdote, diese kleine Geschichte mit besonderer Aufmerksamkeit lesen würde.
Also ich war überrascht über den Werdegang etwa von Frank Elsner, der mit 10 Jahren in Baden-Baden der Radiostar war und wegen schulischer Probleme von seiner Schauspielermutter in ein kirchliches Konflikt gebracht wurde bei Baden-Baden, ein dörfliches, ländliches Zusammenleben, und wo er dort eine Art von Religiosität entwickelt hat, die mich heute noch überrascht, wo er in den Nonnen der Namen Vorbild waren für die Vornamen seiner Töchter, Vorbilder fürs Leben für sich selbst sieht. Das hat mich überrascht, hat wenig jetzt mit Messdienen zu tun, hängt aber im Zusammenhang damit, dass hier eine kirchliche Sozialisation, ein kirchlicher Umgang in der Kindheit dazu führt, dass man mit einem ganz eigenen Ideal von Leben in diese Welt der Show hineinsteigt.
Marco Schächter war das, der Autor des Buches Die Messdiener, von den Altarstufen zur Showbühne, Herder Verlag. Die Angaben habe ich Ihnen eben getwittert.
Radio 1.
Und in diesem Podcast hörten Sie die Langfassung des Interviews mit Markus Schächter. Damit endet der offizielle Teil der Medienmagazin-Ausgabe vom 20. Dezember 2014. Gelegenheit für einen Rücksturz in die Vergangenheit. Ich sagte ja, gefühlt 17 Jahre in der Sendung werden auch kurz vor Weihnachten immer mal wieder Medienbücher vorgestellt im Medienmagazin. Und so auch am 18. Dezember 2004 von meiner Kollegin Vera Linz hören Sie also gleich einen antiquarischen Büchertipp und anschließend das vollständige Interview mit Alexander Mazzara, dem CEO und Mitgründer von Joyce, aufgenommen im Mai 2013. Aber zuvor die Leseempfehlung aus dem Jahre 2004, vor 10 Jahren.
Wodurch unterscheiden wir uns von anderen Büchersendungen? Wir halten keine Bücher in die Kamera, sondern nur ins Mikrofon. Und weil das ein bisschen doof klingt, müssen wir darüber reden. Das erste Buch, was ich Ihnen heute vorstelle, oder besser gesagt meine Kollegin Vera Linz, heißt Armageddon TV. Und Armageddon, das ist laut Lexikon der mythische Ort, an dem die bösen Geister die Könige der gesamten Erde für einen großen Krieg versammeln. Armageddon steht auch gleichbedeutend für politische Katastrophe. Nun zu Armageddon TV. Dieses Buch hat der Berliner Autor Christian von Aster geschrieben. Er hat dieses Buch genannt mit der Unterzeile eine bitterböse Mediensatire. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Vera Linz, die das Buch gelesen hat. Armageddon TV, das klingt irgendwie doch ein bisschen brutal. Das klingt nach Tod, das klingt nach Endzeitstimmung. Was steckt dahinter?
Also mit brutal und Tod liegst du schon mal richtig. Von Aster hat die Gladiatorenkämpfe aus dem alten Rom in eine imaginäre Zukunft verlegt, in der natürlich anders als damals die Medien die Welt regieren. Also da gibt es ein großes Fernsehunternehmen, dem auch viele Zeitungen gehören und das hat sozusagen das Sagen. Und in dem Buch entsteht ein ganz düsteres Szenario, inspiriert aber von der Gegenwart. Hören wir den Autor.
Ist die Frustration beim Erleben des Mediengeschäftes. Also wenn man sich anguckt, was da passiert, ist es einfach Hanebüchen, es ist der blanke Hohn. Die Formate, die sowas von absurd sind, in denen Leute sich produzieren, die eigentlich gar nichts zu sagen haben. Und dann diese Zweit- und Drittklasse-Stars, die im Dschungel Blutegel fressen, es ist einfach, ja, bizarr. Und dieser bizarre Ansatz, der hat mich früher dazu verleitet, verschiedene Glossen zu schreiben. Und die Weiterentwicklung davon ist halt einfach dieses Buch. Und wenn man dieses Mediengeschehen weiterdenkt, ist Armageddon TV, glaube ich, das, was dabei rauskommt.
In Armageddon TV oder Armageddon TV gibt es ein großes Fernsehimperium mit 72 Kanälen, das die Gesellschaft komplett im Griff hat, und zwar mit den Mitteln des Sports. Man hat ein Spiel kreiert, das ist ein bisschen wie Völkerball. Da muss die Fahne des Gegners ins eigene Spielfeld geholt werden und wer das am häufigsten schafft, der hat gewonnen. Und das Spiel bestimmt eben das Leben der Menschen. Alles ist dem untergeordnet. Man kommuniziert über das Spiel. Alle sind wie Marionetten in diesem Spiel und auch Erfolg wird darüber definiert. Und am Ende geht es aber nur darum, eben Geld zu verdienen. Es gibt verschiedene Ligen. Das Fernsehen berichtet darüber hoch und runter. Also es geht nur ums Spiel. Wer dort gewinnt, ist ein Star und reich. Das Besondere aber, bei diesem Spiel wird scharf geschossen. Es gibt also immer wieder Tote und Verletzte und ein großer Teil der Gesellschaft ist dann dementsprechend auch verkrüppelt.
Das erinnert mich so ein bisschen an eine Satire von Menge im Fernsehen. Ich glaube, das hieß das Millionenspiel, da wurde auch geschossen. Aber ist das nicht eigentlich sehr unrealistisch, sehr brutal? Hat der Autor da nicht etwas übertrieben?
Also es ist wirklich brutal. Also wenn man vergleicht mit Big Brother oder dem Trash von heute, ist es wirklich wesentlich brutaler. Und ich habe mir die Frage auch gestellt und ihm auch. Und er findet, dass es keine Übertreibung ist.
Härter scheinbar. Wenn man sich anguckt, was in den Medien bis vor 5 Jahren geschehen ist, dann ist das, was jetzt passiert, ja auch schon unglaublich hart. Menschen haben ja eine bizarre Freude daran, das Leid anderer Menschen zu sehen. Sei es jetzt eben in diesen scheußlichen Nachmittagstalkshows oder aber eben auch in der Gladiatorenarena. Und diese Freude wird damit scheinbar bedient. Also es ist nicht so hart, wie es scheint.
Es ist trotzdem sehr brutal, aber es ist spannend. Es gibt viele Assoziationen zur heutigen Medienwelt, auch wenn das Ganze eine fiktive Welt ist, eine Art Parallelwelt. Und noch ein bisschen zur Geschichte. Ein Teil der Gesellschaft sind ja Krüppel, wie ich schon gesagt habe. Und um die als Zuschauer zurückzugewinnen, die sind nämlich verloren gegangen im Laufe der Zeit, kreiert der Chef von Poe Network, das ist dieses große Medienimperium, ein großes Duell zwischen einem Gesunden und einem Krüppel. Und das wird also total gehypt. Und das Pikante ist, der Gesunde hat dem Krüppel seinerzeit die Beine weggeschossen. Und da spitzt sich natürlich an alles zu. Und am Ende gibt es ihnen einen riesen Showdown.
Mediensatire heißt ja also übertragen. Ist klar, aber man erwartet ja vielleicht auch irgendwie Lösungen oder zumindest eine Weltsicht auf ein besseres Fernsehen. Bietet der Autor Christian von Aster da irgendwas an?
Also er versucht es. Wir hören ihn nochmal selbst.
Ein Angebot für die Medien gibt es, glaube ich, nicht, weil dazu hat sich dieser beschworene Besen so Zauberlehrling-mäßig eigentlich schon zu weit fortgewischt. Was ich anbiete, ist eine Lösung für das Individuum. Eine Lösung, die sich hier nicht zufriedenstellend ist, aber möglich und richtig.
Was er da genau vorschlägt, kann ich natürlich jetzt nicht verraten. Das muss der Leser selbst erlesen. Ja.
Zusammengefasst, Sport ist Mord, live auf 72 Kanälen, ein brutal hintersinniger Höllentrip durch eine Gameshow-geschädigte Gesellschaft jenseits aller Ethik. Das ist Armageddon TV oder TV, eine bitterböse Mediensatire, geschrieben von Christian von Aster, Paperback, 220 Seiten, 14,50 €.
Alexander Mazzara, ich bin Gründer und CEO von Joyce. Und wir starten mit Joyce in Berlin im Juli in diesem Jahr.
Herr Mazzara, Sie haben ein sehr interessantes Fernsehprojekt, kann man das überhaupt Fernsehprojekt nennen, in der Schweiz, wo Sie mit dem, was man klassisch Fernsehen nennt, Sendungen gestalten, aber auch das, was man unter Social TV, als Second Screen, als Web-TV, alles irgendwelche Schubfächer hat, ein ja dann doch nicht lineares Programm im klassischen Sinne machen, aber dennoch Bestandteile von dem, was wir als Fernsehen kennen, machen. Was hat Sie dazu getrieben, eigentlich so ein Projekt überhaupt anzugehen?
Gut, ich habe einfach gesehen, ich habe damals für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gearbeitet, gesehen, dass sehr viele neue Dinge kommen. Ich habe Sendungen entwickelt und natürlich auch ein Thema war, die jungen Menschen zu erreichen, bei allen öffentlich-rechtlichen. In der Schweiz war es Durchschnittsalter 61 und da wusste ich einfach, es gibt noch andere. Wir müssen auch für andere jüngere Menschen Fernsehen machen können und die erreichen. Und habe mich dann sehr auf die Suche gemacht, was die jüngeren Menschen auch tatsächlich tun. War auch ein halbes Jahr in den USA, um zu sehen, was die Amerikaner machen. Und die sind ja uns meistens ein bisschen voraus. Und wir haben gesehen, eben diese Interaktionsmöglichkeiten, die die Amerikaner damals schon genutzt haben, die in Europa noch nicht bekannt waren, das sind unheimliche Chancen, weil die Menschen tatsächlich eben zweite Geräte auf den Knien haben, ob das damals ein Laptop eher, heute vielleicht Tablets oder Smartphones sind. Und mit diesen Smartphones eben etwas Neues entsteht, nämlich ein Feedback-Kanal, wo die Menschen irgendwie ein Feedback geben können, sehr schnell das zurück in den Sender kommt und da verarbeitet werden kann. Und das hat eine fundamentale Veränderung auch des Fernsehens mit sich gebracht für mich, weil ein Fernsehsender ist ein Sender und die Menschen zu Hause, die empfangen. Das ist fertig, oder? Und wenn die Menschen aber Fragen stellen können und diese Fragen zurückkommen und darauf sofort ein Feedback generiert werden kann, entsteht ein Dialog. Und Dialog ist etwas fundamental anderes. Das heißt, ganze Formen, Formate mussten wir verändern, um diese Dialoge einzubauen und daraus ganz andere Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an diesen Second Screens, dass sie eben eine ganz andere Möglichkeitsform auch in der Erzählweise, in der Erzählform, wie man Geschichten erzählt, aber auch wie natürlich Werbung verkauft wird, möglich sind und die noch viel stärker in Zukunft gebraucht werden können. Und diese Formen, die journalistisch einfach wirklich in Senden und Empfangen geändert haben, die jetzt ganz anders möglich machen.
Können Sie ein Musterbeispiel nennen für solch eine, das heißt ja nun wahrscheinlich dann nicht Sendung, sondern dann Dialog, für dieses Dialogformat, woran lässt sich das am plastischsten demonstrieren?
Ja, ganz klassisch zum Beispiel eine Polizsendung, Talksendung, zwei Gäste links und rechts, um es sehr plakativ zu machen und ein Thema, dieses Thema, das setzen wir meistens vor in der Community schon fest, gemeinsam eigentlich, also wir wollen sofort sehen in der Woche, was sind die aktuellsten politischen Themen, die die Menschen bewegen, natürlich redaktionell aufbereitet und gesteuert und daraus ergibt sich dann ein Thema, wir suchen zwei Gäste und im Vorfeld werden bereits schon Fragen gesammelt online und während der Sendung wird sehr interaktiv darauf eingegangen, sagen, da gibt es Argumente, die die Zuschauer natürlich irgendwo kommentieren, Fragen stellen. Wir haben eine Redaktion, die dann zu zweit, zu dritt, zu viert sehr schnell diese Fragen clustert, die wichtigsten Fragen wieder zusammenstellt, die sofort auf den Sender gibt. Der Moderator nimmt diese Fragen auf, stellt sie einem der Politiker, lässt darüber diskutieren. Daraus entstehen wieder neue Fragen. Das ist ein ständiger Dialog zwischen verschiedenen Fronten. Aber am Schluss journalistisch geführt. Es ist nicht so, dass jeder irgendwas machen kann und dann irgendwie kommt es im Fernsehen. Sondern ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, Formen zu finden, die einen journalistischen einen Dreh weiter haben und nicht nur der Moderator quasi der Gesprächslenker ist, sondern die Zuschauer zu Hause. Und die Erfahrung ist eben, dass diese Social Komponente, also diese sozialen Medien, ob Twitter oder Facebook oder Instagram oder was auch immer, die nutzen wie als Beschleuniger oder als ein Verstärker eigentlich von dessen, was eh schon da ist. Eine Kommunikationsform, die dann eben durch die verschiedenen sozialen Medien erweitert wird und einen viel höheren Ausschlag geben kann, als wenn die nicht da wären.
Wenn Sie von wir sprechen, wen meinen Sie da genau? Haben Sie irgendeinen, TV-Veranstalter im Hintergrund? Haben Sie einen Medienkonzern? Sind Sie ein Einzelunternehmer?
Also wir sind ein TV-Konzern, Konzern ist ein großes Wort, wir haben 100 Mitarbeiter mittlerweile, der Konzern ist vielleicht übertrieben, wir haben einen klassischen TV-Sender, die Firma gehört zur Mehrheit nach 5 Gründern, wir haben Venture Capital bei uns, also wir sind eine klassische AG, wie man das macht eben, und haben keinen Medien-Background, also wir haben keine Medien, die bei uns investiert sind, weil wir von Anfang an sehr schnell starten wollten und auch sehr unabhängig sein wollen. Also wir wollen jetzt nicht zu Axel Springer oder zu XY gehören, sondern eben wir wollen die Dinge eigentlich sehr einfach und eigenständig aufbauen können.
Welchen Erfolg haben Sie in der Schweiz?
Ja, man muss auf zwei Ebenen schauen. Das eine ist das Kommerzielle, weil das ist der Grund, wieso man überlebt oder nicht erlebt. Das andere ist beim Zuschauen. Bei den Zuschauern ist es so, dass wir sehen es im Moment nur online, weil es gibt keine TV-Zahlen zurzeit in der Schweiz, nicht nur für uns, sondern für den ganzen Markt nicht, was unglaublich ist. Der GfK in der Schweiz hat ein neues Panel eingesetzt, das nicht funktioniert und deswegen gibt es keine Zahlen. Also schwer zu sagen. Im Vorfeld haben wir aber gesehen, dass es noch Zahlen gab und jetzt auch eben online, dass wir unsere Konkurrenz in dieser Zielgruppe bereits überholt hatten, nach schon 18 Monaten, sei das ein MTV oder Viva oder so. Und auf der Online-Ebene, da sehen wir heute noch Zahlen, da haben wir so Zahlen wie ProSieben zum Beispiel im Online-Vergleich in der Schweiz. Also die sind durchaus schon auf einer beachtlichen Größe, natürlich in der Schweiz auf eher kleinerem Niveau, wenn man mit Deutschland vergleicht, aber doch so, dass wir sagen können, wir beginnen als Marke uns zu etablieren im Markt.
Die klassische Frage natürlich, wie finanziert sich das?
Also Werbung.
Klassische Fernsehwerbung wiederum oder haben Sie ganz spezielle Social Media, TV, Second Screen Werbung erfunden oder gemacht?
Wir haben vier Formen, auch klassische Werbung, das gibt es immer noch, sowohl online wie TV, klassische TV-Spots. Dann haben wir sehr viel Branded Entertainment, was auch nicht unsere Erfindung ist, sondern das machen auch andere Sender. Und dann gibt es eben als drittes eigentlich sehr diese interaktiven Bereiche, wo wir klassische TV-Spots nehmen und die Leute können zu Hause auf einen, wir sagen den Red-Button klicken, also wir steuern das aus, kommt ein roter Knopf kommt rein während der Werbung, symbolisiert, du kannst jetzt auf deinem Second Screen, ob App oder Webseite, spielt keine Rolle, klicken und bekommst etwas. Das kann sein, zum Beispiel, jetzt gerade läuft bei McDonald's, bekommt man sofort einen Voucher zugestellt, mit dem man eine Gratis-Cola oder irgendwas dazu bekommt. Es kann ein Wettbewerb sein, man kann irgendwo teilnehmen, es gibt eine Landingpage dahinter. Und so generieren wir für unsere Kunden neben der Reichweite, wie es im TV klassisch vermarktet wird, eben auch direkten Kontakt mit unserer Zielgruppe. Und das ist besonders spannend, glaube ich. Das ist auch die Zukunft, das sehen wir. Aber es ist im Vergleich jetzt zum Rest natürlich noch nicht mehr als die Hälfte, sondern eher vielleicht bei einem Drittel oder so.
Nun beklagt ja die Oldschool-Branche, dass gerade Werbung im Netz nicht so gut geht, auch wenn man alles zupflastert, was ja nicht geht, damit die Akzeptanz nicht sinkt der Sendungen, die betrachtet werden. Wie muss man sich da vorstellen, welche Volumen setzen Sie denn mit Ihrem Sender um, also geldmäßig?
Gut, über Zahlen geben wir jetzt keine Auskunft, wir sind ein privater Sender. Aber natürlich, online hat ein Problem, wenn Sie das ansprechen. Das ist halt so, jeden Tag entstehen neue Seiten, neue Unterseiten. Das heißt, das Potenzial, das zu vermarkten, wird immer größer. Ich habe immer ein größeres Inventar. Und ich glaube, das Bedürfnis, da Werbung reinzumachen, wird nicht gleichzeitig so schnell wachsend wie die Inventare. Im TV ist es natürlich anders. TV hat 24 Stunden am Tag und da gibt es gesetzlich eine Regelung, wie viele Minuten Werbung ich pro Tag machen oder pro Stunde machen darf. Und das ist es. Das ist eine Marktwirtschaft, hat das irgendwie ein Ende, oder? Selbst wenn es mehr Sender gibt, das Ende ist irgendwo relativ absehbar. Und deswegen, glaube ich, sind die Preise auch noch deutlich höher als jetzt online. Und ja, aber auch online, da wird es neue Formen geben, weil wir erreichen die Menschen. Wir können sie direkt ansprechen. Wir wissen sehr viel mehr als im TV über sie. Und ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis man die richtigen Formen findet, auch diesen Online-Aspekt zu monetarisieren.
First we take Bern und als nächstes nun Berlin. Wann wollen Sie starten und mit welchem Konzept, einem 1:1 durchleiten aus der Schweiz oder einer Adaption für das deutsche Publikum?
Wir starten im Juli. Voraussichtlich werden im Prinzip den ähnlichen Sender haben, mit ähnlichen Formaten, aber alles neu produzieren. Also wir werden komplett originären deutschen Content produzieren, mit deutschen Moderatoren, mit deutschen Redaktionen, heraus aus Berlin produziert. Ich glaube ganz fest daran an lokale Inhalte, die man nicht einfach von irgendwo zusammen pappen kann und daraus einen Sender machen. Insbesondere wenn es eben darum geht, dass Menschen auch interaktiv tätig sein sollen, dann ist das etwas, was sie tatsächlich berühren soll, weil sonst passiert nichts. Es ist nicht so, dass die Menschen einfach automatisch irgendwo klicken, sondern da muss irgendwas sein, was sie berührt, was sie interessiert, wo sie sich dafür interessieren, was sie gerne tauschen, was sie gerne auch ihren Kollegen erzählen. Und ich glaube, nur dann funktioniert es auch tatsächlich.
Wo wird man Sie finden? Also Sie werden sich ja sicherlich elektronisch aufstellen, das ist ganz klar, aber erstmal lokal in Berlin, wo werden Sie Ihre Heimat da haben und wie wird man Sie tatsächlich dann über welche Ausspielwege finden?
Also bei den Ausspielwegen ist es so, dass wir klassisch über Satellit, also Astra, über die großen Kabelnetzbetreiber, auch über die kleinen, da sind wir noch nicht ganz bei allen durch, aber die, ich glaube, die größten, da sind wir überall zu finden, auf unterschiedlichen Positionen und Formen. Im Prinzip sind wir ein HD-Sender, werden aber vor allem auch in SD am Anfang ausgestrahlt sein, nicht überall in HD, weil das zum Teil noch Kapazitätsprobleme oder Engpässe bei den Kabelnetzbetreibern existieren. Also und natürlich im Netz, wir sind auch auf Satu, wir sind auf choice.de, wir bieten unseren Stream auch überall online an, es gibt auch Apps, wo wir gestreamt werden, wir wollen einfach eine möglichst große Reichweite haben.
Aber wenn Sie in so einem Sender sind, der nicht nur sich einbetoniert in Studios, sondern auch raus will und interagieren will mit dem Publikum, im Dialog sein will, dann haben Sie eine Adresse, eine richtig physische Adresse in Berlin?
Klar, haben wir. Ja, wir kommunizieren sie noch nicht. Wir sind noch im Umbau und das ist jetzt noch eine Frage, wann kommt das Interview, weil sonst kann ich sie...
Am Sonnabend.
Ja, bis dann haben wir es noch nicht kommuniziert.
Okay, dann aber doch noch eine Frage, weil zurzeit in Bundesrepublik Deutschland ja der ARD/ZDF-Jugendkanal heißt, diskutiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da genau reingrätschen mit Ihrem Angebot und dass die Öffentlich-Rechtlichen, wenn da so Zahlen 2017 ausgesprochen wären, dass sie den Anschluss irgendwie vielleicht danach nicht finden werden. Sind Sie durchaus bereit, auch mit solchen Tankern zu kooperieren?
Sind wir, absolut. Also in der Schweiz machen wir das auch schon mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das heißt Schweizer Fernsehen da. Wir kooperieren da auf Sendungsebene, zum Beispiel beim Schweizer Swiss Music Award, das ist der Echo der Schweiz quasi, wo wir gemeinsam auf zwei Kanälen das übertragen. Ein bisschen einfach gesprochen, der Schweizer Fernsehen macht die Übertragung, Technik und so weiter. Und wir machen die ganzen interaktiven Elemente auch für Sie. Wir machen die ganzen Red Carpet Shows auch gemeinsam und die ganze Online-Social-Media-Betrachtung. Ich glaube, es ist am Schluss ist eine Win-Win-Situation, weil Sie auch das junge Publikum eher nicht erreichen und wir das Ältere auch nicht erreichen, sind wir gar nicht so wahnsinnig Konkurrenz. Ich glaube, die konnten ziemlich sehr viel von uns lernen und wir können von ihnen auch lernen. Von daher, wir sind sehr offen auch in Deutschland.
Radio 1, nur für Erwachsene.